Also meine Damen, nee, meine Herren heißt das. Bevor ich den eigentlichen Teil beginne, möchte ich Ihnen ein kleines Präludium von Johann Sebastian Bach vorspielen. In der Kreuzkirche gibt es zwei Throne. Der erste Thron ist die Kanzel, der Thron des Wortes und der Hoffnung. Der zweite Thron ist hier oben auf der Empore, der Spieltisch der großen Orgel, der Thron der Ordnung und des Glaubens. Wie der Prediger ein Vorbote für die Wahrheit des Sohnes, so ist der Organist ein Vorbote für den Sinn der Schöpfung. Sein Amt reicht zurück bis an den Anfang der Zeit, als sich aus dem Chaos die Gestalt der Welt erhob. Dirigiert der Organist die 6111 tönenden Pfeifen. Sie sind aus Metall und Holz, je nach der Farbe ihres Klanges. Das Metall kommt aus dem Gebirge Es ist ein Teil der anorganischen Natur. Das Holz kommt aus den Wäldern. Es trägt in sich das Wachstum der organischen Welt. Der elektrische Strom, der Ventile zu den Pfeifen aufstößt, gehört dem Element des Feuers zu. Und der Wind, der in die Leiber der Pfeifen fährt und sie zum Klingen bringt, ist die Luft, die wir atmen. Grandios ist das Gehäuse des Werkes. Die Pfeifen, die an der Schauseite stehen, sind von majestätischer Form und silbernen Glanz. Aber dahinter erst beginnt es. Da stehen in Stockwerke gegliedert Heere von Pfeifen in der verschiedensten Gestalt. Kurze und lange Becher, viereckige Pfähle und schlanke Stäbe, gedrungene, die mit runden Hüten versehen sind, kegelförmige, zylindrische, Rudeln von Kleinpfeifen, die wie Stifte aussehen, zwerghaft verknorbelte, überlang in die Höhe gezogene, nach oben sich verengende, jede mit einer Stimme begabt, die durch einen Schlag oder Druck verändert werden kann. Verborgene, ausgedehnte Chöre, schön und missgestaltet, geheimnisvoll auf den Ruf des Windes wartend, den der Finger des Organisten durch den Tastendruck in ihre Körper lenkt. So fremdartig ihre Gestalt ist, so poesievoll sind ihre Namen. Auf den 86 Registerklappen des Spieltisches lesen wir unter vielen anderen Zimbel. Von ihr ist schon in den Psalmen die Rede. Posaune, die wunderbare, die uns an die Mauern Jerichos erinnert. Eols Harfe in vielen Orgeln vorhanden, dem sagenhaften König der Winde zugenannt, von dem uns Homer berichtet. Jubalflöte, nach dem biblischen Vater der Pfeife und Geige. Nachthorn, das lässt uns an eine nächtliche Stadt im Mittelalter denken. Gemshorn, das Bild der Alpen steigt herauf. Dulcian, die Zärtlichkeit des südlichen Himmels beschwörend. Viele Orgeln besitzen auch ein Krummhorn. Und Damaris, die Woge des Meeres in sanftester Bewegung vorstellend. Oder Vox Humana, die Stimme des Menschen in seltsam verkrüppelte Pfeifen gebannt. Ein Zauberreich der Fantasie, nicht frei von magischen Verführungen. Der Organist muss vorher wissen, welcher Klang ertönen wird, wenn er ein Register zieht. Sonst gelingt die Mischung nicht, die seine Aufgabe ist. Aber um Ihnen dies zu erklären, muss ich beim Einfachen beginnen. Als ich vor 30 Jahren zum ersten Mal an dieser Stelle am Spieltisch der alten Kreuzorgel saß, war ich gerade 20 Jahre alt. Ich musste Mut haben angesichts der vielen Züge und Knöpfe, deren Bedeutung man kennen muss, um eine große Orgel richtig zu bedienen. Sie werden den Spieltisch sehen, so wie er hier vor mir liegt, mit seinen vier Klaviaturen, die die Organisten Manuale nennen, mit seinen weit ausladenden Flügeln, auf denen die Reihen der Registerklappen sich dehnen und die Kombinationszüge zu Hunderten gehäuft sind. Wenn Sie diesen Spieltisch mit seinen Schwelltritten, der Walze, sehen, Sie werden mir glauben, dass es eine Mutfrage ist, ein solches Instrument zu erobern. Vielleicht fragen Sie, warum man überhaupt solche Riesenwerke baut. Der Raum, und wenn er so groß ist wie die Kreuzkirche, wäre doch mit der Hälfte der Pfeifen auch schon zu füllen gewesen. Das ist richtig. Aber schauen Sie mit mir doch einmal über diese Kathedrale hin. Schauen Sie auf den grandiosen Raum. Dann ergibt sich die Antwort von selbst. Es ist die Weite des Raumes, der Reichtum, den man wollte, nicht die Kraft. Alles, was aus den Stoffen der Natur unter dem Prinzip der Orgel zum Tönen gebracht werden kann, sollte hier versammelt werden. Es sollte noch die fernste Zartheit, kaum hörbare Schwingungen, es sollte noch die tiefste Gewalt übermenschlicher Posaunen einsetzbar sein. es sollte die menschliche Natur in ihrem feinsten Sinne dem Gehör ganz und gar ausgemessen werden. Und dies ist gelungen. Ein Mensch, der die Orgel spielt, bleibt nicht der, der er war. Ich habe es an mir selbst erfahren, früher als ich jung an Jahren dieses Riesenwerk spielte und auch jetzt. Dies ist der Grund, warum ich Ihnen heute vom Geist und von der Mechanik dieses Instruments erzählen will. Zunächst müssen wir die Orgel in Betrieb setzen. Ich schalte die Motoren ein, die den Wind erzeugen, und Sie hören gleich selbst, wie der Wind in die Blasbälge fährt und sie aufbläst. Diese Bälge sind dehnbare Luftreservoire, aus denen die Luft für die Pfeifen in immer gleichem Druck abgezogen wird. An der Kreuzorgel haben wir über ein Dutzend solcher Bälge. Sie liegen jeweils nah bei den Werken, die sie mit Luft versorgen. Von einem Werk spricht man, wenn innerhalb einer großen Orgel mehrere in sich selbstständige Orgeln arbeiten. So unterscheiden wir hier vier Werke: das Hauptwerk, die eigentliche große Orgel, auf der linken und rechten Seite der großen Pedaltürme, wie Sie sehen. Über dem Spieltisch das Brustwerk, eine alte Bezeichnung, weil das Orgelwerk etwa in der Höhe der Brust des Organisten steht. Das Schwellwerk unmittelbar über dem Brustwerk. Dies Werk hat Schwellbretter, deren Wirksamkeit Sie sehen können. Sichtbar sind die Kupferpfeifen des Registers Kupferprinzipal. Über dem Schwellwerk ganz oben, fast an der Kirchendecke, das Kronenwerk genannt, weil es dem gravitätischen Orgelklang eine silberne Klangkrone aufsetzt. Und zuletzt rechts und links außen das gesamte Pedalwerk. Sichtbar die Kupferpfeifen des Registers Bombarde 32 Fuß. Wenn ich auf jeden der genannten Werke einen Akkord mit vollem Werk spielen will, muss ich sie erst durch die entsprechenden Drucktasten einschalten. Sie hören zunächst das reine mechanische Werk, die abstrakten. Ich weiß nicht, ob es bei uns ankommt. Wenn Sie hier nach oben raufkommen, können Sie mal einen Blick in die Orgel hineinwerfen. Jetzt sind die fünf Orgeln spielfertig, nachdem ich die Register eingeschaltet habe. Fünf Orgeln. Hauptwerk, dann das Schwellwerk, das Brustwerk, was Sie hier sehen, bewegen sich die Schwelltüren, und das Kronenwerk ganz oben an der Decke. Und Pedalwerk. Ich beginne mit dem Hauptwerk. Das Brustwerk. Schwellwerk. Und als viertes Werk das Kronenwerk. Kronenwerk. Zum Vergleich noch einmal das Hauptwerk. Damit haben Sie gleich auch einen Begriff, auf welche Weise die Werke in dem gewaltigen Raum der Kreuzkirche verteilt sind. Aber eigentlich habe ich weit vorgegriffen. Wenn der Spieltisch in Ruhe ist, also ohne dass eine Klappe oder ein Druckknopf betätigt worden wäre, dann können Sie auf dem Manual und auf dem Pedal der Klaviatur für die Füße herumspielen, so viel Sie wollen. Es wird nichts erklingen. Nur der Leerlauf der funktionierenden Abstrakten ist zu hören. Wenn Sie aber auch nur eine einzige Klappe niederdrücken, dann beginnt die Orgel zu tönen. Was Sie hier hören, sein Name ist Zingedakt oder lateinisch Tibia Clausa. Der Name ist abgeleitet von einem primitiven Instrument, das man in uralten Zeiten aus dem Schienbein eines Menschen herstellte. Die lateinische Bezeichnung für Schienbein ist Tibia. Clausa bedeutet geschlossen, was mit der Pfeifenform zusammenhängt. Die geschlossene Schienbeinflöte, Zingedakt, hat also den soeben gehörten Klang. Da jede Pfeife nur einen Ton erzeugt, ist es notwendig, wenn man eine Melodie spielen will, so viele Pfeifen zur Verfügung zu haben, als die Melodie unterschiedliche Töne hat. Da weiterhin nicht jede Melodie dieselbe Anzahl von Tönen verwendet, braucht man, um jede beliebige Melodie nach freiem Einfall spielen zu können, für jeden Ton der Tonleiter eine Pfeife. Von der Tibia Clausa oder Zingedakt genannt, gibt es demzufolge auch auf unserer Orgel eine Pfeifenreihe, die in Halbtönen aufwärts steigt und im Ganzen 58 Pfeifen umfasst. Jede dieser Pfeifen ist an eine Taste angeschlossen und erklingt, wenn zwei Dinge geschehen. Erstens muss ich die Klappe niederdrücken, auf der der Name Zingedakt steht. Zweitens muss ich auf der Klaviatur oder besser dem Manual, dem diese Klappe zugehört, die entsprechenden Tasten herunterdrücken. Dann ertönt die Melodie. Wenn ich so spiele, ist es gleichgültig, wie viel Gewicht ich auf meine Finger lege. Die Pfeife tönt nicht lauter und nicht leiser, ob ich nun stark oder leicht auf die Taste schlage. Ich bin auf der Orgel gebunden in der Tonstärke, weil die Pfeifenreihe Zingedakt der Tibia Clausa nur eine einzige Lautstärke hat. Ich bin weiterhin gebunden in der Klangfarbe, weil es ja gerade das charakteristische Zingedakt des Zingedakt ist, so und nicht anders zu klingen. Beides zusammen macht den Begriff des Registers aus, der wichtigste der Orgel ist. Ein Register ist eine Pfeifenreihe von 58 Tönen in einer bestimmten Klangfarbe, die durch den Namen gekennzeichnet ist, in einer bestimmten Lautstärke, die aus der Pfeifenform resultiert, und in einer bestimmten Tonhöhe, die in unserem Fall dieselbe ist wie auf dem Klavier. Man hat für die Tonhöhe eines Registers eine alte Bezeichnung beibehalten. Die Pfeife, die erklingt, wenn ich die Taste des kleinen C anschlage. Diese Pfeife hat die Länge von 8 Fuß. Lese ich also auf einer Registerklappe Zingedakt 8 Fuß, dann bedeutet das, ein Register auf der normalen, auch auf dem Klavier gebräuchlichen Tonhöhe. Warum geschieht das? Auf dem Klavier braucht man doch auch keine Tonhöhenbezeichnung. Warum braucht man sie auf der Orgel? Es könnte notwendig sein, dass ich den Klang des Zingedakt verstärken will. Dann kann ich ein anderes, in derselben Tonhöhe liegendes Register von ähnlicher Klangfarbe hinzuziehen. Zum Beispiel die Spitzgambe. Ist ein zweites Register gezogen, dann klingen bei jedem Ton nicht nur eine Pfeife, sondern zwei. Ich kann aber auch ein Register verwenden, das heller ist und eine Oktave höher liegt. Hier hören Sie zum Beispiel die Blockflöte. Sie hat die Bezeichnung 4 Fuß, weil sie auf derselben Taste C eine Pfeife von 4 Fuß Länge ertönen lässt, die demzufolge eine Oktave höher klingt. Nun gibt es aber auch noch Register, die um 2 Oktaven höher klingen, zum Beispiel Oktave 2 Fuß. Schließlich hat man auch noch ein Einfußregister gebaut, das 3 Oktaven über der normalen Tonhöhe erklingt. Sifflöte oder Schwiegel, Einfuß. Um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, haben wir auch noch ein Register zur Hand, das eine Oktave tiefer klingt als die normale Tonhöhe. Das ist dann ein 16 Fuß. Hören Sie Quintertönen 16 Fuß. Alle Register, die ich Ihnen bisher vorführte, gehören der Familie der Labialstimmen an, klingen also flötenähnlich. Um Ihnen die Möglichkeiten der Klangzusammensetzung innerhalb einer solchen Registerfamilie vorzuführen, werde ich jetzt auf eine Taste drücken und sie mit meinem Finger halten. Das Register, das Sie hören werden, ist das Quintertön 16 Fuß. Und dann schalte ich nacheinander die verschiedenen Register, die wir schon kennen, nach ihrer Tonhöhe dazu. Also zuerst Zinngedakt, 8 Fuß. Blockflöte 4 Fuß, Oktave 2 Fuß und endlich Schwiegel 1 Fuß. Und dann spiele ich eine Tonleiter, damit Sie hören, welche Gestalt der komplexe Klang angenommen hat. Auf ähnliche Weise kann ich den zusammengesetzten Klang wieder abbauen, indem ich beim tiefsten beginnend ein Register nach dem anderen ausschalte, bis nur noch die fast schon jenseits der Hörgrenze liegende Sifflöte übrig bleibt. Damit ist es aber noch lange nicht genug. Es gibt eine Reihe hochliegender Register, die noch ganz anders klingen. Hören Sie zum Beispiel diesen nun schon bekannten Ton C. Mit einer Flöte im Bass, im 8 Fuß, also in der Normallage. Nun stoße ich dieses Register ab und ziehe ein anderes, auf dessen Klappe geschrieben steht Terz 1/3. Also dieselbe Taste halte ich, Zinngedakt 8 Fuß, jetzt kommt Terz. Aber es klingt nicht C, sondern ein E, das 2 Oktaven und eine Terz über dem gedrückten C liegt. Im Spiel gibt es fraglos einen dissonanten Klang. Hören Sie sich einmal einen Klangaufbau an, beginnend in der unteren Oktave, dann ähnlich wie vorhin die obere, dann zwei Oktaven höher, dann dissonantes Register dazu. Zum Schluss ist die dissonante Septime übrig geblieben. Warum macht man das? Die Orgel ist doch das Instrument der Harmonie. Was sollen also diese mechanisierten Misstöne? Hören Sie zuerst eine Melodie gespielt mit zwei nicht dissonanten Registern. Dann ziehe ich zwei dissonante Register hinzu und Sie werden die Klangveränderung selbst hören. Was vorher brav und eindeutig klang, bekommt einen hellen, interessanten, etwas nasalen Klang. Um es Ihnen noch einmal vorzuführen, hören Sie einen anderen, noch reicheren Klangaufbau, bei dem wieder zum Schluss, der Deutlichkeit halber, die dissonanten Register allein übrig bleiben. Wenden wir uns nun einer Pfeifenart zu, die in den Streichregistern versammelt sind. Da haben wir als erstes Beispiel Spitzgambe. Ein zartes, an den Streicherklang des Orchesters erinnerndes Register. Auch in dieser Pfeifenfamilie gibt es eine Fülle von Varianten, die ich Ihnen der Kürze halber gleich in einem Arbeitsgang vorführen möchte. Sie hören also verschiedene Streichregister. Eine andere sehr reiche und großartige Pfeifenfamilie bilden die Prinzipale. Sie sind die feierlichsten Register der Orgel. Auch haben sie die schönste Gestalt. Deshalb stellt man diese Prinzipalpfeifen von alters her in den Prospekt der Orgel. Sie sehen sie an diesem Prospekt rechts und links von den Pedaltürmen, die silbernen Pfeifen, die schlanken. In einer einfachen Dreiklangfolge werden sie vor Ihnen aufgebaut. Prinzipal 16 Fuß. Thank you. bedeutende Anzahl von Registern, die man mit der Bezeichnung Zungenstimmen zusammenfasst. Darunter gehören die Trompeten, die Posaunen, Klarine, Krummhorn, Bärpfeifen und so weiter. Lauter Registernamen, die eine ferne Erinnerung des Klangbildes an die entsprechenden Register der alten Zeit erwecken wollen. Auch altdeutsche, längst vergessene Instrumente haben sich auf diese Weise erhalten, wie das Rankett oder das Regal. Ein altes Organistensprichwort sagt zum Beispiel über das Regal: Regal ist oftmals Organistenqual. Schnarrwerk ist unterweilen Narrwerk. Ist es aber rein und gut, so erfrischt es Herz und Mut. Sie hören jetzt Regal. Die letzte Pfeifengruppe, die ich Ihnen heute vorführen möchte, sind die Mixturen. Zieht der Organist eine Registerklappe mit der Bezeichnung Mixtur, dann weiß er von Anfang an, dass bei jedem Tastendruck viele und verschieden hohe, scharfe und durchdringende Pfeifen ertönen. In einer sehr komplizierten, vom Orgelbauer festgelegten Zusammensetzung. Die Mixturen sind es, die dem vollen Werk den Glanz verleihen, der für das Ohr eines jeden von uns die großartige Begleiterscheinung des Orgelklanges ist. Ich spiele Ihnen jetzt einen Choral und ziehe zu einem vollen Grundklang von Choralzeile zu Choralzeile immer mehr Mixturen hinzu. Solchen Fülle der Klangentfaltung wird es Ihnen verständlich erscheinen, dass ein Organist nicht mit einer Klaviatur auskommt. So stehen die einzelnen Register auf der Kreuzorgel auf 4 Manualen verteilt, wozu noch die Klaviatur für die Füße kommt, die in größerem Maßstab dieselben Tasteneinteilungen hat, wie sie für die Hände gilt. Die Füße ersetzen den Organisten die dritte Hand. Und sie müssen genauso flink und geläufig spielen wie die Finger. Die Register auf dem Pedal, es gibt 20 Pedaltasten, also 2,5 Oktaven, gehören in die Region der Bässe. Hören Sie eine Partie in reicher Registrierung nur mit den Füßen gespielt. Dass ein Organist beim Spielen mit den Füßen in der Regel nicht auf die Pedaltasten schauen darf, ist eine Grundregel des Orgelspiels. Er sitzt auf seiner Bank sozusagen frei in der Luft. Die Hände eilen über die Manuale, die Füße gleiten über das Pedal, die Augen sind auf die Noten oder wenn er frei spielt, wie ich das heute zum Teil tue, auf die Registerzüge gerichtet. In dieser gänzlich die Schwerkraft leugnenden Körperhaltung liegt viel Bedeutung. Denn tatsächlich ist ein orgelspielender Mensch ein haltloses, furchtbaren Anfechtungen ausgeliefertes Wesen, wenn nicht der Geist ihn regiert. Bedenken Sie, was sich aus den harten Klangmassen entfesseln lässt. Jedes menschliche Gefühl, die ganze Skala der Leidenschaften zwischen Melancholie und Freude, liegt in den Pfeifen gebannt und wartet darauf, geweckt zu werden. Das sind die Töne der Trauer, abwärtsgleitend in resignierende Gestaltlosigkeit. Koppelflöte, Jubalsflöte, seufzt das Leid und Trostbedürfnis des Einsamen durch die Hallen des Kirchenschiffes. Im Klang der Posaune verbirgt sich der Zorn, der von Moses bis zur Vertreibung der Wechsler aus dem Tempelreich, aber den sieben Todsünden zugehört, wenn sein Ursprung nicht heilig ist. Klang der Flöten und der hohen Begleitregister kann das Gefühl der demütigen Freude in uns wachrufen. Die Erinnerung an die Klagelieder der Juden, gleich viel, ob an den Wasserflüssen Babylon oder im Warschauer Ghetto, kann diese Töne aus dem Pfeifenwerk herauf beschwören. Dank und Freude können sich zum brausenden Choral verdichten. die Erinnerung an Landschaften und Erlebnisse steigt aus bestimmten Klangbildern mühelos auf. Da wird die Orgel plötzlich voller italienischer Weichheit, die leuchtenden Sonnenuntergänge, die Mystik, die brennende Sehnsucht nach dem himmlischen Vaterhaus tönen in den zarten Registern, in den Flöten, durch die Zeiten fort. Aus Spanien klingen die wunderbaren Trompeten der christlichen Ritterheere herüber, die über 700 Jahre für das Kreuz gefochten haben. Wir besitzen an dieser Orgel, und zwar erstmalig im Raum der DDR, spanische Trompeten. In Spanien haben die Orgeln ganze Bündel von in das Kirchenschiff ragende Trompeten. Vor uns steigt das Bild der Kaiserorgel in der Kathedrale von Toledo auf, deren Stimmen noch das Ohr Karls V. getroffen haben. Karl V. war von 1516 bis zu seinem Tode 1558 König von Spanien. Und ihre Fanfaren beschwören uns das längst vergessene Bild des Ritters mit dem gebeugten Knie, der durch die Jahrhunderte die Rettung des Abendlandes verkörpert hat.